zwischen uns eigentlich. Hat längst angefangen, als wir noch im Wiedenest waren. Ich vergesse das nie, wie da immer wieder so eine Rolle kam. Hat mich sehr fasziniert. Und dann eben die Zeit auch hier immer wieder. Es ist schon gesagt worden, ich würde gerne etwas sagen zu der Hochzeit zu Kana. Ich lese uns den Text aus Johannesevangelium Kapitel 2, die ersten 11 Verse. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, sprach die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr, Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt, nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und es gingen in jüdischen Reinigung und es gingen in jedem 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, fülle die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister, und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ich denke, ein bekannter Text und doch, ich freue mich immer wieder, über ihn nachzudenken, weil er uns einige Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht so vermutet. Denn nach dem Johannesevangelium beginnt Jesus seine öffentliche Wirksamkeit mit diesem Weinwunder. Beginnt nicht mit einer strengen Predigt, beginnt nicht mit einem Bußruf, beginnt mit einem Weinwunder. Das heißt, einmal seine Mutter ist eingeladen zu dieser Hochzeit und Jesus ist eingeladen. Und Jesus kann es sich leisten, zur Hochzeit zu gehen. Er hat keine Arbeit, keine Hektik. Er kann auch dorthin gehen, obwohl er gar nichts zu tun hat. Er macht nicht die Trauung, er hat kein Gebet, er hat kein Wort, er darf nur mit all den anderen feiern. Und es ist so schön, dass du die Verse aus Offenbarung gelesen hast. Genau das wird es sein, wenn Kinder Gottes in der Ewigkeit sind. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, oder vielleicht auch nicht, wenn in Israel Hochzeiten waren, da kamen nicht 20 und nicht 30, da kamen auch nicht 50, da kamen ein paar hundert. Riesenfest. Da haben sich manche Leute arm gefeiert dran, weil sie es nicht bezahlen konnten. Jesus kommt. Er lässt sich einladen. Er hat einfach die Zeit, Tischgemeinschaft mit den Leuten zu halten. Und das war ja ein Aspekt im Leben Jesu, der ihm sehr wesentlich war, Tischgemeinschaft zu haben. ob mit Zöllnern und Sündern, ob mit Pharisäern und Schriftgelehrten, er brauchte das. Nicht für sich, sondern um die Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Und das entdecke ich auch immer wieder. Wir haben immer wieder noch Freizeiten zu leiten, hatten jetzt wieder zwei gehabt. Und da haben wir festgestellt, die Tischgemeinschaft ist dermaßen wesentlich. Nicht in dem, dass wir immer dieselben Leute am gleichen Tisch hatten. Bei der letzten Freizeit haben wir gemerkt, die Leute haben sich ganz von selbst umgesetzt. Sie wollten den kennenlernen, wollten mit dem noch reden, mit dem. Und das könnte ja nirgends besser als am Tisch. Ich war öfters in Frankreich und war mal eingeladen zum Essen. Das ging über 2 Stunden. Da wird ein normaler Deutscher verrückt dabei, nicht? Also 2 Stunden mittags. Aber da war die Zeit, um das Gespräch zu haben. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist die Not, dass uns heute das Gespräch ausgeht. Dass wir nicht mehr die Zeit haben, ausführlich miteinander zu reden. Wo Gespräche auch in die Tiefe gehen, nicht an der Oberfläche hängen bleiben. Wir sehen also, Jesus ist dort, wo Menschen fröhlich sind. Und wenn man ein bisschen anders denkt, würde man sagen, hat er nichts anderes zu tun? Muss er ausgerechnet da sein? Das ist das Wunderbare. Unser Herr kann sich das leisten. Und das Reich Gottes wird trotzdem gebaut. Auch durch diese Begegnungen. Nein, er hat kein schlechtes Gewissen. Er freut sich mit den Fröhlichen, er weint mit den Weinenden. Jesus ist Gast und er lebt in dieser Zeit die Gemeinschaft mit Menschen. Ich denke, ihr kennt das auch. Gerade diese Begegnungen, die machen unser Leben reicher. Dieses, darf ich mal sagen, fröhlich vertiefende Gespräch. Dass wir was davon haben, wo man sagt, Mensch, war toll, da erinnere ich mich gerne dran. Das zeigt auch, dass Jesus gerne da ist, wo es Menschen gut geht. Dass er sie liebt und beiträgt, dass diese Freude wirklich durchträgt. Ich habe gesagt, diese Geschichte hier, dieses Wunder, das geschieht, ist das erste von 7 Zeichenhandlungen, die Jesus im Johannesevangelium tut. Bei den anderen Evangelien ist es nicht so. Da fängt er anders an. Markus tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Hier das Weinwunder. Ich möchte uns 3 Gedanken sagen, die für mich wichtig sind darin. Wenn wir nochmal in Vers 3 sehen, die Mutter Jesu war eingeladen. Sie merkt oder erfährt, dass kein Wein mehr da ist. Und das ist einfach schon ein Drama. Wenn eine große Feier angesagt ist, das Brautpaar dafür verantwortlich ist, dass genügend Essen, genügend zu trinken da ist, und dann haben sie kaum angefangen und dann ist kein Wein mehr da. Und dann geht die Mutter von Jesus zu Jesus und sagt in Vers 3, sie haben nicht Wein. Sie haben nicht Wein. Ich habe sie überschrieben, das ist das Bitten in Naivität. Bitten in Naivität. Sie sagt Jesus einfach, was Sache ist. Ich habe darüber nachgedacht, ihr Lieben, wie machen wir das, wenn wir um etwas bitten? Ist da nicht oft schon, dass wir Jesus den Ratschlag geben, wie er das Problem lösen könnte? Sind wir nicht die, die im Grunde sagen, Jesus, Das ist die Not, aber so könntest helfen. Und dann habe ich nachgedacht und habe gerade erlebt in den letzten Monaten, wie eine Sache mich sehr bewegt und bedrückt hat und ich es immer wieder Jesus gesagt habe, aber gleichzeitig nicht fertig wurde, darüber nachzudenken, wie löse ich das? Was ist unser Problem? Das Problem ist, dass wir einfach nicht abgeben können. Sie haben nicht Wein. Die Mutter sagt keinen Satz mehr. Sie gibt Jesus keine Ratschläge. Sie weiß nur eins. Wenn ich wo um Hilfe bitten kann, dann bei ihm. Bei ihm. Und es wird auch deutlich, dass sie im Grunde, obwohl sie gar nichts weiß, Jesus ihr nur sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Stunde ist die Todesstunde dann. Aber sie vertraut, dass etwas geschieht. Wenn sie auch nicht weiß, was. Denn sie sagt dann zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Er tut, ich weiß nicht was, aber was er sagt, das macht. Ich denke so gerne an Ole Hallesby. Ole Hallesby war ein norwegischer Theologe, der hat vor Jahrzehnten das Büchlein geschrieben vom Beten. Und er sagt in diesem Büchlein, zum Beten gehören zwei Dinge. Das eine ist die Hilflosigkeit, in diesem Fall, sie haben nicht. Und das ist ein Drama, bei ihrer Hochzeit kein Wein mehr zu haben. Sie haben nicht. Die Hilflosigkeit, auch die Hilflosigkeit einzugestehen. Ihr Lieben, wir gestehen unsere Hilflosigkeit nicht gerne ein. Wir gucken immer noch, wie kriegen wir es hin? Wie machen wir es? Wie stehen wir da? Alles wie gesagt, im Beten wirst du zu einem Hilflosen. Also das ist das eine, dass wir das zugeben, Herr, wir wissen nichts, sie haben keinen Wein, dass wir wissen, Herr, ich werde mit dem Problem und mit dem Problem nicht fertig. Aber das andere ist der Glaube. Der Glaube, wenn ich zu meinem Herrn bete und ihm die Not und Schuld meines Lebens sage, ich auch in Anspruch nehmen darf, dass er vergibt und heilt und dass er eben gibt von dem, was mir fehlt. Tun wir das. Tun wir das, dass wir so mit unserem Herrn reden, ihm das sagen, aber auch ihm vertrauen, dass er uns weiterführt. Das ist das Wesentliche in unserem Beten, dass wir im Grunde auch wie Kinder beten, so könnte man sagen. Ich habe gesagt, beten in Naivität. In Wirklichkeit hat naiv bei uns eigentlich so einen Beigeschmack. Aber was es zum Ausdruck bringen will, ist, wenn wir in Naivität beten, dann machen wir das natürlich und unbefangen und offen und ohne Hintergedanken. Es ist eigentlich das kindliche Beten. Und schenke es Gott, dass wir das nicht verlieren. Und Eltern, die Kinder großgezogen haben und mit Kindern gebetet haben, die haben das sicher erlebt, wie schön kindlich Kinder beten können. Und ich muss gestehen, unsere Kinder waren, als sie noch klein waren, mir da oft wirklich eine Freude und im Grunde auch innere Stärkung. Lasst uns so beten, Herr, wir haben nicht. Aber was bei Jesu Mutter auch noch war, sie denkt nicht an sich, sie denkt an die, die da sind, also auch an die anderen. Und wie schön, wenn wir Jesus in unseren Gebeten nicht vorschreiben, wie er handeln muss. Dann werden wir immer enttäuscht sein. Denn Bonhoeffer sagt mit Recht, nicht alle unsere Wünsche werden erfüllt, aber alle seine Verheißungen. Und das gilt natürlich auch für mein Gebet. Ich habe oft erlebt, und ich bin sicher, ihr auch, wenn ihr betet, dass manche Dinge ganz anders ausgehen, als ihr es gedacht habt. Und doch erlebt habt dabei, dass der Herr sich offenbart. Das Schöne ist noch einmal, dass sie in all diesem weiß, es geschieht etwas, sie erwartet etwas. Und das ist das Schöne, dass wir einfach wissen dürfen, wir haben es nicht mit einem toten Gott zu tun. Wir haben es mit dem lebendigen Herrn zu tun, der in unsere Welt gekommen ist. Ein zweiter Gedanke. Das zweite, ich habe es überschrieben, feiern mit Qualität. Da werden die 6 Krüge geholt, die werden dann auf Jesu Geheiß aufgefüllt. Wisst ihr, wie viel Wasser zu Wein Jesus gemacht hat? Wie viel Liter? 100 Punkte. Also 600 Liter. 600 Liter hat Jesus aus Wasser zu Wein gemacht. Wenn Jesus gibt, dann gibt er kein Mittelmaß. Wenn Jesus gibt, dann gibt er nicht Secondhand. Wenn Jesus gibt, dann ist es kein dritter Aufguss. Was Jesus gibt, ist Qualität. Und das dürfen wir immer sehen. Wir machen ja verschiedene Phasen unseres Lebens durch. Ihr auch. Beim Jungsein ist es anders als beim Altsein oder beim Älterwerden, wie auch immer. Aber das Schöne ist doch die Freude an der Qualität, die uns Jesus in unserem Leben gibt. Was du an keiner Stelle kriegen kannst. Ich habe nochmal in der Vorbereitung an den Lehrer meiner Frau gedacht, als sie noch in der Schule war. Und meiner Frau war es wichtig, ihm einfach auch noch mal das Evangelium zu sagen. Lange, da waren wir schon lange verheiratet. Und das hat sie auch getan. Und sie hat ihn erlebt, ich dann auch, wirklich als eine verbindliche, vorbildliche Person. Und dann rief er uns an und hat gesagt, wir wollen euch besuchen, wir sind in einer Stunde da. Und dann kam er mit seiner Frau, da war er vielleicht so um die 60, 55, 60, und hat gesagt, wir waren in einer Freizeit und ich habe in dieser Freizeit Jesus erlebt. Er ist mein Herr geworden. Und ich möchte euch sagen, wie belanglos, wie flach war mein Leben über Jahre. Und wir haben den Mann wirklich geschätzt, auch als er nicht Christ war. Aber dass ein wirklich gebildeter Mensch, feiner Mensch, das in seinem Leben auch im späteren Alter noch erkennt, das hat uns sehr berührt. Und deswegen denken wir, es ist das Wesentliche, dass Jesus unser Leben reich machen darf. Dass wir dankbar sind über dem, was er uns gibt, dass wir fröhlich einschlagen in dieses Einladen. Komm zu mir, folge mir, bleibe bei mir. Das Weinwunder zeigt etwas von dieser großen Herrlichkeit und Größe, die unser Herr hat. Das zeigt auch etwas. Jesus ist kein Freudenverderber. Ihr Lieben, wenn ich denke, wie viele Menschen uns immer wieder sagen, ach, wenn ich fromm werde, dann kann ich im Grunde nur noch traurig durch die Welt gehen. Da habe ich gar keine Freude mehr, kann ich gar nichts mehr. Man möchte sagen, wenn du wirklich Freude willst, dann wage es mit Jesus. Du wirst erleben, wie er dich beschenkt, weil er in all dem, was er gibt, Qualität gibt, wie sonst niemand. Aber das Problem ist halt eben, dass wir nicht die Freude in Jesus annehmen, sondern dass die Genüsse uns verbrauchen. Wir wollen genießen und dann tun wir es in falscher Weise mit dem Alkohol. Oder mit dem Fernsehen, oder mit dem Rauchen, Tabletten, oder was könnte man jetzt alles anführen? Und Jesus möchte unser Leben erfüllen. Möchte jeden Tag zu einem Freudentag für uns machen. Noch einmal, wo Jesus ist, da wird gefeiert, und zwar mit Qualität. Die Qualität, die nur er geben kann und er auch gerne gibt. Der Glaube ist eben keine asketische Bewegung, wo alle weltlichen Freuden entsagt werden. Nein, das ist es nicht. Es ist die Bewegung der Lebensfreude. Wir dürfen mit ihm leben und er leitet uns dabei. Und das ist das Wesentlich, ich denke daran, wie ein Familienvater mir mal gesagt hat, als seine Tochter zur Veranstaltung wollte, hat er gesagt, weißt du, ob Jesus mit dir geht? Dann geh hin. Wenn es nicht weißt, dann bleib hier. Und ich denke, dieser Herr will uns führen. Dieser Herr will uns in den Alltag hinein begleiten. Vielleicht sollten wir lernen, wie man feiert, wie man sich freut, wie man sich freut im Gottesdienst, wie man sich freut in Gemeindeveranstaltungen. Wie sehen unsere Freudenfeste aus? Wie leben wir das in der Gemeinde? Manche Gemeinden, entschuldigt, sind so stocksteif, da bleibt man am liebsten weg. Lasst uns leben. Jesus will das. Und nochmal, Offenbarung 19 zeigt, so wird es sein. Es ist keine Trauerfest. Es ist ein Freudenfest. Es ist ein anderes Vorzeichen. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er weiß, es vollendet sich am Kreuz. Und doch wirkt er noch auf mancherlei Weise in der Zeit, wo er lebt. Wie schön, dass dieser Herr uns begegnen will. Wie schön, dass er uns mit hoher Qualität begegnet. Wie schön, dass er eine Erlösung geschaffen hat für uns und wir im Grunde in dieser Nachfolge sein dürfen. Und wie schön, wenn auch unsere Arbeit etwas von dieser Qualität aufzeigt. Paulus sagt im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn, und nicht den Menschen, so wird auch unsere Arbeit zu einem Gottesdienst. So wird unsere Arbeit zu etwas, das Gott ehrt. Ob es im Garten ist, ob es beim Kochen ist, wo auch immer. Vergesst nicht, wie ein Pfarrer mal gesagt hat, er hat immer eine volle Kirche gehabt, hat gesagt, es macht einen Unterschied, ob die Frau am Vormittag dasteht und sagt, so, ich schäle jetzt die Kartoffel für meinen Mann, der zum Mittagessen kommt und ich freue mich, wenn er da ist. War halt alte Zeit, wo das noch möglich war. Heute ist das anders, haben wir M und wie auch immer. Ob sie sowas macht oder ob sie sagt, schon wieder die Kartoffel für den Alten schälen und weg. Wie machen wir es? Können wir in dem, was uns nicht gefällt, auch darin einen Gottesdienst sehen? Es ist so schön, Menschen zu sehen, die du gar nicht gekannt hast oder kennst und siehst, wie ihr Leben läuft, weil es in der Tat ein Leben mit dem Herrn ist. Und das dritte und letzte noch. Lob der Majestät, Vers 11 lese ich noch einmal. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Lob der Majestät. Was erleben sie? Der lebendige Gott und Wunder, die gehören einfach zusammen. Wenn wir das Neue Testament lesen, auch im Alten Testament, sehen wir das immer wieder, sein Handeln. Und ihr Lieben, haben wir auch den Blick für Gottes Wunder in unserem Leben? Könnten wir, wenn wir so eine Fragerunde machen würden, könnten wir sagen, hier habe ich ihn ganz besonders erlebt. Und das ist doch das Wesentliche, dass sie das erleben, dass sie das sehen, dass sie das sagen, dass sie es zum Ausdruck bringen, dass sie ihn loben, die Majestät unseren Herrn. Denn das, was sie sehen durften, ist ja nicht nur das Wasser zu Wein wird. Was sie sehen dürfen, ist etwas von der Herrlichkeit Gottes. Was sie sehen dürfen, ist ein geöffneter Himmel. In Kapitel 1 am Ende, da heißt es in Vers 51, und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Wir dürfen im Handeln unseres Herrn, in unserem Leben, etwas sehen und erleben von einem geöffneten Himmel. Wenn Jesus helfend eingreift, Wasser zu Wein macht, dann kann er nur königlich geben. Eben eine herausragende Qualität. Und das muss ich gestehen, alles, was ich von ihm erlebt habe und erlebe, ist herausragende Qualität. Und das könnte man an vielen einzelnen Beispielen deutlich machen. Jesu ist kein Asket, wie wir sehen. Der Beginn der Wirksamkeit Jesu geschieht auf einer Hochzeit. Die ersten Zeichen, das er tut, ist nicht von einer menschlichen Not gefordert, sondern darf ein Wunder zur festlichen Feier sein. Es ist so schön, diesen Herrn zu kennen. Es ist so schön, mit diesem Herrn zu gehen und ihn wirklich zu erleben, ganz praktisch in unserem Leben. Ich denke, ihr tut das. Man sollte es vielleicht sehr viel öfters tun, dass wir uns durch persönliche Erlebnisse, persönliche Zeugnisse mitteilen, wie der Herr in unserem Leben wirkt. Und dass wir das auch zur Stärkung für den Nächsten sagen. Ja, der Herr wirkt in unserem Leben. Das Fest in der Nähe Gottes, das, was wir erleben dürfen, wir sind nicht allein. Wir dürfen die Herrlichkeit unseres Gottes ehren und anbeten. Und das können wir nicht oft und laut genug tun. Schaut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir beten, sind wir eigentlich schnell bei den Bitten und sind sehr kurz in der Anbetung Gottes. Sind sehr kurz auch im Stillehalten vor ihm, um einfach zu schweigen. Ich habe das die Tage mich nochmal daran erinnert. Das eine kennen wir bei Hiob, als seine drei Freunde kamen, das Leid gesehen haben bei Hiob. Die waren 3 Tage bei ihm und haben kein Wort geredet, weil sie mit ihm gelitten haben. Ich würde es nicht schaffen, absolut nicht. Und dann habe ich vor vielen Jahren mal gelesen, dass Billy Graham, bevor er eine große Evangelisation hatte, sein Team nahm und eine Woche in die Stille ging. Und eben im Gebet diese Zeit vorbereitet hat. Und ich denke, dass wir auch für unser Gebetsleben gut, wenn wir mehr diese Zeit hätten. Zur Stille, zur Anbetung, zur persönlichen Begegnung mit dem Herrn und dann ihm eben auch alles sagen, was uns bewegt. So sehen wir also, da ist eine Frau, die bittet in kindlicher Naivität. Lass uns das auch tun. Da ist jemand, der feiert mit der höchsten Qualität. Jesus gibt nie Falsches, Altes, Ausgehauchtes, nein, erste Qualität. Und über all dem, was wir erleben, gibt es nur eins. Ihm gehört alle Ehre und wir beten ihn an. Und wir sehen auch, das Gebet ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Gemeinde, die nicht betet, braucht sich nicht zu wundern, wenn nichts geschieht. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, ein Bruder hat mir das empfohlen, von einer Gemeinde in England, die durch Gebet entstanden ist. Und im Gebet eben auch gewachsen ist. Und der Bruder war von dem Buch so begeistert, dass er nach England geflogen ist. Das wollte er wirklich sehen. Und kam zurück und hat gesagt, ja, die Gemeinde ist durch Gebet, intensives Gebet entstanden. Und man merkt das. Und so wünschte ich, dass wir auch in unseren Gemeinden wieder mehr die Beter werden. Die kindlich vertrauenden Beter, dass der Herr wirkt und neue schafft. Gott segne euch und schenke euch das auch. Amen.